Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts. Heute an meiner Seite der gute Alexander Kuch. Hallo Alex.
Hallo Daniel.
Ja, eine ganz neue Stimme sozusagen hier im Podcast, also stimmt nicht ganz, du warst einmal mit bei, glaube ich, aber schon länger nicht mehr auf jeden Fall dabei gewesen. Und für unsere Zuhörer vielleicht mal eine ganz kurze Vorstellung deinerseits, was machst du bei Teltarif, vielleicht auch wie bist du zu teltarif.de gekommen und ja, das würde mich immer interessieren.
Ich bin seit 5 Jahren schon bei teltarif.de als Redakteur, das macht mir sehr viel Spaß. Ich kümmere mich hauptsächlich um die Verbraucherthemen, schreibe natürlich auch sehr viel über Hardware und Tarife und alles, was so, auch Netzthemen, alles, was so die typischen Teltarif-Themen sind. Zusätzlich betreue ich seit über einem Jahr jetzt auch den Teltarif-Leserservice. Das heißt, da können dann Leute hinschreiben, die mit ihrem Provider oder mit ihrem Netzbetreiber Probleme haben und wir versuchen dann eine Lösung zu finden. Und aus dieser Warte möchte ich heute mal ein bisschen auch hier mit Daniel ein bisschen quatschen und ein bisschen erzählen, was wir da alles machen können und welche Probleme auch auftreten können.
Okay, und was hast du davor gemacht oder wie bist du auf Teltarif damals aufmerksam geworden vor 5 Jahren?
Ich kenne Teltarif natürlich schon sehr viel länger. Ich kenne es eigentlich seit der Anfangszeit, also seit Ende der 90er Jahre, wo Teltarif gestartet ist. Hauptsächlich durch die Tarifvergleiche. Call by Call ist ja von Anfang an ein wichtiges Thema auch bei Teltarif gewesen. Ich habe damals schon in der Anfangszeit auch den Newsletter abonniert gehabt, wo wirklich dann für jede einzelne Tarifänderung dann im Newsletter was drin stand. Das machen wir heutzutage natürlich nicht mehr, denn dafür gibt's natürlich die super geniale Teltarif-Tarifdatenbank, wo man das mittlerweile mit dem Tarifrechner selber nachgucken kann. Aber die Newsredaktion, die hat mich auch schon seit einigen Jahren interessiert und nachdem ich dann als PC-Techniker auch eine journalistische Zusatzausbildung noch gemacht habe, bin ich eben vor 5 Jahren als Redakteur dann zu Teltarif gekommen und es macht sehr viel Spaß.
Okay, du hast schon ein bisschen angesprochen, heute vielleicht auch das Thema so ein bisschen grob umrissen. Es geht um Teltarif hilft oder vielmehr eigentlich darum, wie irgendwie Kunden Probleme haben mit ihren Netzbetreibern, tariflicherseits, netzlicherseits. Wie siehst du denn das? Hat es eher zugenommen oder hat es eher abgenommen in den letzten 5 Jahren?
Das hat eher zugenommen, weil nicht umsonst heißt unser Podcast, den wir hier haben, auch Tarifdschungel und das ist natürlich geblieben. Also viele Tarife sind, sage ich mal, durch Flatrates zwar äußerlich einfacher geworden, aber wenn man wirklich sich nach einem neuen Tarif umschaut oder wenn man rausfinden will, welche Komponenten hat eigentlich mein Tarif, in dem ich schon viele Jahre lang telefoniere und surfe, das ist für viele Verbraucher, die jetzt, sage ich mal, sich nicht jeden Tag mit der Thematik so beschäftigen wie wir Spezialisten, für die ist das manchmal schwierig und deswegen ist die Tarifvielfalt für viele Leute immer noch wirklich ein Dschungel und das können wir auch aus dem Teltarif-Leserservice können wir das eigentlich jeden Tag sehen, dass es für manche Leute schwer ist, sich da zu orientieren. Und dann gibt's natürlich den Fall, dass eben nicht alles so läuft, wie es eigentlich gedacht war. Bei vielen Kunden läuft natürlich alles wie geplant. Der Nutzer bekommt seine Leistung und der Provider bucht das Geld ab, aber ganz oft gibt's eben dann auch falsche Rechnungen oder das Netz fällt aus und das sind eben momentan auch die, sag ich mal, die beiden Hauptprobleme, die im Leserservice uns gemeldet werden von den Teltarif-Lesern.
Okay, machen wir ein Beispiel vielleicht. Ich habe jetzt irgendwie eine Rechnung erhalten und sehe da irgendwelche Posten aufgeführt, vielleicht auch eins Verbindungsnachweis und denke irgendwie mit der Verbindung kann ich gar nichts anfangen, da habe ich gar nicht hintelefoniert. Was wären so die ersten Schritte, die du jetzt gehen würdest, um da vielleicht recht zu bekommen?
Der erste Schritt, den grundsätzlich jeder Verbraucher machen sollte, der eine falsche Rechnung bekommt, ist, sich an den Provider zu wenden. Dazu ist es natürlich mal wichtig, dass man auch wirklich jeden Monat die Rechnung liest. Und auch den Einzelverbindungsnachweis liest, sofern man ihn bestellt hat. Wenn man ihn nicht bestellt hat, sollte man ihn möglichst schnell bestellen bei seinem Provider, dass man wirklich nachvollziehen kann, was sind da für Posten drauf. Da gibt es halt manchmal auch so Drittanbieterkosten, die man gar nicht bestellt hat, wo sich vielleicht irgendeine App installiert hat, die dann irgendwelche SMS-Kosten verursacht oder da gibt es ja wirklich üble Sachen zum Teil. Und sowas taucht dann manchmal halt auf der Rechnung auf, ohne dass der Nutzer davon irgendwas weiß. Aber dafür gibt's natürlich dann vom Verbraucherrecht her auch die Möglichkeit, dass man eben Widerspruch einlegt. Und das ist eben das Wichtigste, was private Verbraucher auch als erstes machen sollten, wenn sie falsche Posten auf ihrer Rechnung entdecken. Wir empfehlen grundsätzlich, den Widerspruch immer schriftlich einzulegen. Es gibt zwar mittlerweile auch sehr viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel über eine App oder über Social-Media-Kanäle, Das können wir aber nur eingeschränkt empfehlen, weil gerade im Bereich Social Media ist es halt so, dass auf Facebook bei den Providern manchmal hauptsächlich Leute unterwegs sind, die, sag ich mal, mehr im Marketing ausgebildet sind. Also die sollen sozusagen das, was der Provider macht, auf Facebook oder auf Twitter oder auf Google Plus kommunizieren. Aber die sind jetzt nicht unbedingt dazu geschult, Probleme anzunehmen. Und oft haben diese Leute eben auch keinen Zugriff auf die Kundendatenbank und können auch nicht gucken, was hat jetzt der Kunde für einen Vertrag und welche Leistungen hat er gebucht und was für ein Problem könnte da aufgetreten sein. Und deswegen empfehlen wir grundsätzlich immer schriftlich mit dem Provider Kontakt aufzunehmen.
Was heißt denn jetzt in der Form schriftlich? Weil ich kann mir das jetzt so vorstellen, ich schicke das jetzt ganz per Briefpost zum Beispiel raus. Da habe ich ja das Problem der Nachweispflicht, weil die Briefpost kann verloren gehen auf dem Weg dahin. Der Provider kann sagen, ich habe das nie erhalten. Und muss ich ja eigentlich fast über ein Einschreiben gehen, wenn das jetzt wirklich was Wichtiges ist, oder?
Also viele Provider und Netzbetreiber schreiben mittlerweile in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass die Textform reicht. Das heißt, eigentlich reicht normalerweise eine E-Mail aus. Das setzt natürlich voraus, dass der Provider per E-Mail überhaupt erreichbar ist. Es gibt gerade in der Telefonica-Gruppe gibt es ja in den letzten Jahren Bestrebungen, überhaupt keinen Service per E-Mail mehr anzubieten. Also bei den ganzen Marken, die bei Telefonica angesiedelt sind, O2, Base, Blau und so weiter, die kann man ja eigentlich praktisch seit mehreren Monaten nicht mehr per E-Mail erreichen, weil die Provider mehr und mehr auf einen sogenannten Self-Service umstellen. Das ist, wenn man wirklich nur mal kurz nachgucken will, in die Rechnung oder in den Einzelverbindungsnachweis, da funktioniert das natürlich super. Oder man kann auch über die App des Providers gucken, wie sieht meine Rechnung aus, ist da alles richtig und so weiter. Aber dann, wenn man wirklich in Kontakt treten will mit seinem Provider und sagt, Leute, ich habe ein Problem, da stimmt was nicht, ihr habt falsch gerechnet oder ihr habt mir was berechnet, was ich gar nicht gebucht habe, dann fängt bei vielen Leuten das Problem an und in dem Bereich bekommen wir auch viele Zuschriften. Also wenn es per E-Mail geht, würde ich sagen, erster Kontakt immer per E-Mail und gucken, ob da eine Reaktion kommt. Du hast gefragt nach der Rechtssicherheit. Es gibt mittlerweile auch rechtssichere Möglichkeiten, per E-Mail zu kommunizieren. Das ist die E-Mail und der E-Postbrief der Deutschen Post. Das bieten, soweit ich weiß, allerdings momentan nur sehr wenige von den Telekommunikationsprovidern an, was eigentlich traurig ist, weil gerade die bieten ja, sag ich mal, die E-Mail-Services auch an. Da gibt's natürlich das lustige Beispiel von GMX und Web.de, die ja führende deutsche Online-Provider sind, aber die eigentlich per E-Mail für ihre Kunden gar nicht erreichbar sind. Bei der Telekom geht es, dass man an den Telekom-Kundenservice auch per E-Mail schreibt. Ansonsten, wenn es diese Möglichkeiten nicht gibt und wenn auch per E-Mail zum Beispiel keine Reaktion kommt oder wenn die Reaktion nicht in einer ansprechenden Zeit kommt, dann muss man es wirklich so machen, wie du sagst, also per Brief kommunizieren. Und dann ist eben, wenn man rechtssicher kommunizieren will, die beste Möglichkeit, per Einschreiben mit Rückschein das zu machen. Das ist zwar teuer, ist auch ein bisschen Aufwand, weil man dann halt auch mehr bezahlen muss und natürlich das persönlich bei der Post abgeben muss, da wird dann dieser Rückschein ausgefüllt. Aber dann kann man wirklich, sag ich mal, einigermaßen sicher sein, dass dieser Brief auch zugestellt wird. Also dass Provider dann behaupten, ja, in dem Brief war nichts drin, in diesem Briefkuvert, das kommt eigentlich relativ selten vor. Das würde rein rechtlich, würde das gehen, aber das kommt eigentlich selten vor.
Wie sieht's denn aus? Muss ich denn vielleicht auch schon in der ersten E-Mail, wenn ich jetzt wirklich was Akutes habe, mir viel Geld sozusagen abgezogen wurde, irgendwie eine Fristsetzung irgendwie festlegen, dass ich zumindest innerhalb von ein paar Tagen eine Antwort erhalten möchte oder da irgendwas geschehen muss? Und oder soll ich auch vielleicht direkt mit dem Anwalt drohen, wenn ich jetzt wirklich beispielsweise ein Bankeinzug erfolgt ist, mir wurden 2000 Euro abgebucht oder so, ich bin vielleicht sogar in die Miesen geraten, deswegen, da muss ich ja schnell handeln. Ist also das empfehlenswerter, direkt eine Frist zu setzen und mit dem Anwalt zu drohen oder wie würdest du da vorgehen?
Wenn es wirklich um Geld geht, also wenn wirklich ein großer Rechnungsbetrag schon unberechtigt abgebucht worden ist, dann würde ich tatsächlich eine Frist setzen. Man sagt hier in der Regel 4 Wochen zum Beispiel. Das ist eine Frist, die angemessen ist. Also die Juristen sprechen da immer von einer angemessenen Frist. Das ist meistens 4 bis 6 Wochen. Ansonsten würde ich mal sagen, wenn es nicht unbedingt um Geld geht, sondern wenn nur irgendwie kleine Centbeträge da vielleicht nicht stimmen oder wenn sonst irgendwie was auf der Rechnung nicht stimmt, was aber keine finanziellen Auswirkungen hat, dann würde ich es einfach erstmal im Guten probieren. Man muss jetzt nicht bei jeder kleinen Unstimmigkeit gleich mit dem Rechtsanwalt kommen. Das ist, so reden wir ja auch, sag ich mal, jetzt von Mensch zu Mensch nicht miteinander, dass wir, wenn einer was Falsches macht, dann gleich mit dem Rechtsanwalt dann drohen. Allerdings, wie gesagt, wenn es um große Summen geht, dann ist es schon so, dass man halt das auch überwachen sollte, ob die Frist dann wirklich eingehalten wird. Und dann muss man sich eben überlegen, was macht man, wenn der Provider jetzt nicht reagiert auf die Sache oder wenn er sich stur stellt. Und das gibt's manchmal auch.
Okay, was ich mir jetzt doch vorstellen könnte irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern du da jetzt Expertise hast, im Sinne von Bankeinzug beziehungsweise irgendwie Überweisung, wann kann ich das Geld zurückholen, wann soll ich das Geld zurückholen, wie sieht's da aus, was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
Es gibt ja von den Banken her mittlerweile vermehrt die Möglichkeit, Überweisungen, die man bereits getätigt hat oder auch ein SEPA-Lastschriftmandat, so heißt es ja mittlerweile offiziell, wenn man eine Einzugsermächtigung erteilt hat, also wenn das SEPA-Lastschriftmandat, ja, ist schweres Wort, wenn das bereits eingezogen wurde, dass man sich das wieder zurückholen kann innerhalb von wenigen Tagen. Ich persönlich würde dazu nicht in jedem Fall raten, denn das Problem ist folgendes, wenn man das mal gemacht hat, dass praktisch das Geld wieder zurückgefordert wurde, ohne dass man das vorher geklärt hat mit dem Provider oder mit dem Netzbetreiber, dann beginnt bei den Providern im Rechnungssystem, sage ich immer, die Eskalationsstufe 1 bis 2. Dann ist es nämlich so, wenn das Kundenkonto nicht ausgeglichen ist, also wenn eben das Geld wieder zurückgebucht wurde, dann gibt es da bei vielen Firmen einen Automatismus, dass automatisch sofort eine Mahnung versandt wird oder bei manchen Firmen landet es dann sofort beim Inkassobüro. Und wenn einmal ein Inkassobüro eingeschaltet ist, dann ist es ganz schwer, dieses Rad wieder zurückzudrehen. Also deswegen wäre mein Vorschlag immer zuerst wirklich schriftlich das probieren, sich an den Provider wenden, eine Frist setzen und sagen so, bitte, ich brauche das Geld wieder zurück, was ihr zu viel abgebucht habt, das ist wichtig für mich, bitte überweist mir das zurück. In vielen Fällen funktioniert das auch, muss man fairerweise sagen. Also es ist ganz selten der Fall, dass es hier große Probleme gibt, die gibt's aber eben manchmal schon.
Ich denke mal, vor allem, wenn ich jetzt so im Ausland unterwegs bin, Roaming-Gebühren sind ja nach wie vor so ein strittiges Thema oder auch komplex, würde ich mal meinen. Wie siehst du das? Ist es wirklich sehr sinnvoll, sich da mit auseinanderzusetzen im Vorfeld, um eben vielleicht solchen Problemen vorzubeugen? Oder kommt es dann auch einfach vor, dass die Anbieter Probleme haben mit der Abrechnung im Ausland?
Das ist auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja nicht nur immer der Anbieter, sage ich mal, schuld. Manchmal sind ja auch die Anwender selber schuld. Vor kurzem hatten wir zum Beispiel einen konkreten Fall, da ist jemand nach Thailand geflogen und hat gedacht, ja, Roaming ist doch jetzt in meinem Vertrag immer inklusive. Aber Thailand ist natürlich jetzt nicht Teil der Europäischen Union, wird es auch nicht werden. Und
bist du dir so sicher?
Ja, also da hat jemand, sage ich mal, aus Telekommunikationssicht sozusagen das EU-Roaming mit dem weltweiten Roaming verwechselt. Und das kann natürlich vorkommen. Das hatte dann zum Beispiel auch zur Folge, dass der betreffende Leser, der hatte zum Beispiel auch seine Mailbox im Ausland nicht ausgeschaltet. Das ist, sage ich mal, auch ein Nebeneffekt, der dann Kosten verursachen kann. Wenn praktisch der Kunde im Ausland nicht rangeht ans Telefon, dann wird das Gespräch erstmal ins Ausland zugestellt, der Kunde geht nicht ran, dann geht's aber wieder nach Deutschland zurück und geht auf die Mailbox. Das heißt, es entstehen zweimal Kosten für eine Anrufumleitung. Das ist ein altbekanntes Problem, das gibt's im Prinzip seit Anfang der Mobiltelefonie und seit Anfang des International Roaming gibt's dieses Problem. Innerhalb der EU tritt das nicht mehr auf. Aber außerhalb der EU natürlich weiterhin. Und viele Leute haben sich, sag ich mal, so an diesen Komfort des regulierten EU-Roamings gewöhnt mittlerweile, dass sie das auch für außerhalb der EU voraussetzen. Was aber, sag ich mal, viel öfter vorkommt, ist, dass Leute gar nicht wissen, zu welchem Tarif sie im Ausland telefonieren. Das ist ja trotz reguliertem EU-Roaming, ist da eben auch der Tarifdschungel mittlerweile relativ hoch, weil viele Provider, viele Discounter, auch viele Mobilfunk-Discounter bieten eben EU-Roaming-Optionen an, wo man dann manchmal nicht weiß, sind die jetzt automatisch im Tarif mit eingeschlossen oder muss ich die dann vor der Reise buchen oder muss ich sie im Ausland erst buchen? Kann ich sie überhaupt schon vor der Reise buchen? Kann ich sie vielleicht erst im Ausland buchen? Also da empfehlen wir wirklich den Verbrauchern tatsächlich vor der Reise sich schon kundig zu machen, in welchem Tarif telefoniere ich. Kann ich vielleicht die Inklusivleistung, die ich in Deutschland habe, also die inklusiv Minuten, die inklusiv SMS, das Datenvolumen, was ich in meinem Mobilfunktarif habe, kann ich das vielleicht sogar ins Ausland mitnehmen, wie das zum Beispiel selbst bei den Prepaid-Tarifen von Vodafone und der Telekom mittlerweile geht. Das ist natürlich ein sehr guter Service. Oder muss ich mir tatsächlich darüber Gedanken machen, dass ich vorher eine Option buche, um eben so einer späteren Schockrechnung vorzubeugen? wenn es dann trotzdem so eine Schockrechnung gegeben hat.
Genau, dazu wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, was gibt es sozusagen für Möglichkeiten, Nachweismöglichkeiten? Ich fühle mich zumindest im Recht. Ich denke mal, ich habe alles ordnungsgemäß gemacht, die Option rechtzeitig gebucht. Reicht es aus, wenn ich da irgendwie Screenshots anfertige von der App, die mir irgendwie sagt, hier Option gebucht und so weiter? Oder was habe ich überhaupt für Möglichkeiten als Nutzer? Weil der Anbieter sitzt ja am längeren Hebel. Er hat ja eigentlich sozusagen das Abrechnungsmonitoring sozusagen bei seinen Systemen. Und ich als kleiner Nutzer kann da ja vielleicht auch gar nicht so gut nachweisen, dass ich irgendwie alles richtig gemacht habe, oder?
Also wenn der Nutzer dir in irgendeiner Form signalisiert hat, dass die Optionsbuchung funktioniert.
Du meinst den Anbieter?
Genau, also der Provider, wenn der dir das signalisiert hat, dass die Optionsbuchung funktioniert hat, entweder über die App oder eben durch eine Bestätigungs-SMS, das sind ja meistens die üblichen Wege, oder auch durch eine E-Mail, dann kannst du dich darauf verlassen, dass wirklich zu diesem Tarif, den du jetzt gebucht hast, oder zu dieser Option, dass da abgebucht wird. Manchmal ist es aber so, dass tatsächlich diese Bestätigung relativ lange dauert. Also die meisten Provider haben das natürlich mittlerweile automatisiert, dass wenn ich die Option bestelle, dass es dann halt automatisch auch irgendwo im Rechnungssystem umgesetzt wird. Es gibt aber tatsächlich noch einzelne Provider, die dann wirklich jede einzelne Optionsbuchung händisch sozusagen freischalten. Und dann kann es schon mal 5 bis 6 Stunden dauern, auch bis so eine Bestätigungs-SMS dann kommt. Ist eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Sollte eigentlich in einer globalisierten Welt nicht mehr passieren, dass man da jetzt so lange warten muss, bis man dann im Ausland endlich die Leistung nutzen kann. Aber wenn man natürlich dann vorher schon im Ausland gesurft hat oder telefoniert hat, dann ist das natürlich eventuell zu höheren Kosten. Und sowas muss man beobachten.
Okay, vielleicht mal zu einem anderen Thema übergeleitet, weil ich glaube, tariflich haben wir jetzt schon das ganz gut abgehakt, was es alles an Problemen gibt. Ich meine, die Hörer können ja auch einfach mal vielleicht an die E-Mail-Adresse des Podcasts podcast@helltarif.de schreiben, falls ihr in der Vergangenheit irgendwie schon mal so einen Fall hattet und so weiter oder gut glimpflich rausgekommen seid, könnt ihr uns ja mal beschreiben, wie das bei euch abgelaufen ist. Das würde mich mal interessieren. Ein anderes Thema, was mich jetzt aber viel mehr noch interessieren würde, ist, wie sieht es denn aus mit Netzproblemen? Also ich glaube, jeder kennt es, irgendwie Internetanschluss geht nicht, Mobilfunk geht irgendwie nicht an meinem Standort. Was habe ich denn da für Möglichkeiten oder was sind da die häufigen Fälle, die dir als Laserservice-Beauftragte sozusagen gestellt werden?
Da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Also erst muss man mal rausfinden, gibt es überhaupt einen Netzausfall oder gibt es eine Netzwartung? Also wir haben ja gerade im Bereich des Telefonica-Netzes, das ja momentan aus E-Plus und O2-Netz besteht, die beide zusammengelegt werden, haben wir ja das Problem, dass momentan sehr viele geplante Wartungsarbeiten gemacht werden, wo dann mal kurzzeitig größere Regionen mal zum Beispiel ohne UMTS dastehen oder es wird einfach mal kurzzeitig das LTE-Netz abgeschaltet oder das alte GSM-Netz funktioniert mal für ein paar Stunden nicht. Und das ist eigentlich eine Sache. Wenn das auftritt, dann nimmt das natürlich der normale Nutzer, der halt auf sein Handy guckt und sagt, oh Mist, ich habe kein LTE oder ich habe kein UMTS, der nimmt das als Netzausfall wahr. Und das ist, sage ich mal, mein dringender Appell auch an die Netzbetreiber, dass das viel besser kommuniziert werden müsste. Also man müsste solche regelmäßigen Wartungen, die auch gemacht werden, die auch notwendig sind, die auch gar nicht so schlimm sind, oder eben auch die ganze Netzzusammenlegung bei Telefonica, das müsste gegenüber den normalen Kunden viel besser kommuniziert werden. Dann wären nämlich auch die Anfragen nicht so heftig oder es wären überhaupt nicht so viele Anfragen, die da wären bei den Netzbetreibern, dass Kunden sich beschweren, weil die Nutzer einfach besser Bescheid wissen, dass sie jetzt vielleicht mal irgendwie 2 Stunden ein bisschen schlechter erreichbar sind. Und dann können sie nämlich auch sich eine Ausweichersatzmöglichkeit suchen und sagen, okay, ich bin jetzt auf irgendeiner Festnetznummer auch gleichzeitig erreichbar oder ich habe ein zweites Handy mit einer zweiten SIM-Karte dabei, wo ich dann über Vodafone und Telekom zum Beispiel erreichbar bin, wenn es jetzt mal über O2 einen ganzen Tag lang nicht gehen sollte zum Beispiel. Also das ist wirklich ein dringender Appell auch von meiner Seite an die Netzbetreiber, dass das besser kommuniziert werden muss, wenn es planmäßige Wartungsarbeiten am Netz gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch bei den Netzbetreibern Störungsseiten im Internet, wo man sich informieren kann. Da wird dann zum Beispiel auch gemeldet, okay, wir haben gerade wirklich eine echte Störung, da ist ein Ausfall, wir beheben das momentan, das wird schätzungsweise so und so lange dauern. Und es gibt auch unabhängige Portale, wie zum Beispiel das Portal allestörungen.de, das da relativ gut ist, wo eben auch solche Störungsmeldungen von Nutzern gesammelt werden. Das wird dann auch auf so einer Landkarte visualisiert, dass man dann in der Region zum Beispiel das so Flecken hat, wo man sieht, okay, da wo dieser große Fleck jetzt ist, zum Beispiel über Frankfurt oder über München, dann weiß man, okay, in dieser Region Region gibt es gerade besonders viele Netzausfälle, die gemeldet wurden. Und wenn man selber da wohnt, dann weiß man, okay, da muss irgendwie was Größeres sein. Das nimmt natürlich schon mal die Eskalation ein bisschen raus, weil man weiß, okay, ich bin nicht alleine.
Okay, was, glaube ich, auch ein großes Problem ist oder was viele Nutzer ja sicher auch schon mal erlebt haben, dass vielleicht mal der DSL-Anschluss irgendwie über Wochen ausfällt oder weil einfach irgendwelche Arbeiten irgendwie zu erledigen sind oder man weiß es auch nicht ganz genau. Die Provider sind da manchmal auch nicht so auskunftsfreudig. Was kann ich denn wirklich jetzt unternehmen? Weil ich glaube, für viele ist ja schon das so Grundversorgung irgendwie das Internet, auch im heimischen Bereich sozusagen. Was wären denn da deine Lösungsschritte?
Also einen wirklich rechtlichen Anspruch gibt es natürlich aufgrund des Vertrags, den man abgeschlossen hat. Es gibt jetzt keine Grundversorgung, die vorschreibt, dass sage ich mal, gewisse Gebiete auch mit einer gewissen Bandbreite oder mit einem gewissen Netzstandard versorgt sein müssen. Aber ich als Verbraucher habe mit meinem Netzbetreiber oder mit meinem Provider einen Vertrag geschlossen und in diesem Vertrag steht drin, ich als Verbraucher bezahle eine monatliche Gebühr und dafür liefert mir der Provider oder Netzbetreiber eine Netzversorgung, die meistens, sage ich mal, so zu 99% eben funktionieren muss. Da gibt's auch so Zuverlässigkeitsstatistiken, die das dann halt in ungefähr angeben, dass das meistens so, sage ich mal, zwischen 98% und 99% sind, wo das Netz halt funktionieren muss. Wenn das jetzt wirklich mal längere Zeit ausfällt, dann sollte man eben auch wieder sich bei dem Provider melden. Also natürlich sofort an dem Tag, wo es ausfällt, ist ja klar, da ruft man an bei der Hotline und sagt, Leute, was ist los? Ich habe hier einen Ausfall. Ist es euch bekannt oder bin ich vielleicht der Erste, der es merkt oder ist es vielleicht tatsächlich nur an meinem Anschluss? Und dann muss der Provider da auf Suche gehen. Leider ist es dann oft so, dass der Kunde von sich aus nichts mehr hört oder dass sich der Provider zum Beispiel tagelang nicht meldet und der Nutzer sitzt da und sagt, ja, was ist nun eigentlich? Bekomme ich jetzt vielleicht endlich mal eine Auskunft, dass ich weiß, was los ist? Und dann ist das Wichtigste, eben, sage ich mal, wieder nicht nur telefonisch hier tätig zu werden, sondern irgendwann eben auch wieder zur Schriftform oder zur Textform zu greifen, eine E-Mail zu schreiben oder auch einen Brief zu schreiben und zu sagen, ich setze dem Provider oder ich setze dem Netzbetreiber eine Frist von eben wieder 4 bis 6 Wochen ungefähr, wo ich sage, hier muss die Sache wieder funktionieren, ihr seid dazu verpflichtet, weil ich...
Oder, was ist denn das Oder-Argument? Also sprich, ich setze dir Frist und die 5 Wochen oder 4 Wochen verstreichen einfach. Ich kann ja nicht sagen, ich möchte dann irgendwie raus, weil ich möchte ja eigentlich vielleicht trotzdem die Leistung ja weiter nutzen. Ist denn das angemessen, wenn man zum Beispiel die Zahlung einstellt bis dahin oder einfach reduziert?
Das ist eine Sache, die würde ich eben auch, wie gesagt, vorher mit dem Provider abklären, dass man sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall die Grundgebühr für diesen Zeitraum, wo es nicht funktioniert hat, möchte ich auf jeden Fall erstattet haben. Das gewähren die meisten Provider oder Netzbetreiber, die wir kennen, gewähren das dann auch in der Regel. Aber wenn es wirklich Alternativen gibt, also wenn ich an meinem Wohnort, wo ich wohne, zum Beispiel verschiedene Netzanschlussmöglichkeiten habe, ich kann zum Beispiel auch einen Anschluss über LTE zu Hause machen oder ich habe einen Kabelanschluss zusätzlich zum DSL-Anschluss in der Wohnung, den ich auch für Internet nutzen könnte, dann kann man wirklich so weit gehen und sagen, okay, wenn der Netzbetreiber diese Frist versäumt hat, dass der innerhalb von 4 oder 6 Wochen das nicht geschafft hat, meinen Anschluss wieder funktionstüchtig zu machen, dann drohe ich ihm das an, auch zuerst, also nicht einfach machen, sondern auch vorher androhen, schriftlich zu sagen, lieber Netzbetreiber oder Provider, wenn du das nicht schaffst, mir den Anschluss hier wieder richtig zur Verfügung zu stellen, dann mache ich von meinem Sonderkündigungsrecht wegen Nichterfüllung des Vertrags Gebrauch. Denn das ist es nämlich dann letztendlich. Also der Netzbetreiber hat seinen Vertrag nicht erfüllt und dann ist es auch so, dass in der Regel der Verbraucher auch nicht mehr daran gebunden ist.
Kurze Nachfrage, ich kenne es aus dem Verbraucherrecht beim Produktrecht, da hast du ja, glaube ich, zweimal darf der Hersteller sozusagen nachbessern. Kann man sich das auch simultan so übertragen auf die Telekommunikationsbranche, dass sozusagen zweimal darf der Techniker vorbeikommen und beim dritten Mal da darf ich dann sagen, ja okay, jetzt reicht's aber, das ist häufig genug, probiert sozusagen zu reparieren, jetzt ist okay, jetzt will ich nicht mehr.
das ist eine Sache, die müssen dann letztendlich Rechtsexperten im Einzelfall entscheiden. Also wir sind ja auch Redakteure, wir dürfen keine rechtsverbindlichen Auskünfte geben, auch nicht im Einzelfall. Das ist dann so, dass man da tatsächlich, wenn es so schlimm ist, dass auch mehrere Nachbesserungen nicht funktioniert haben, dann sollten sich die Verbraucher hier wirklich auch rechtliche Hilfe suchen. Das muss nicht unbedingt gleich der Rechtsanwalt sein, der ja Geld kostet. Das kann zum Beispiel auch erstmal die Verbraucherzentrale vor Ort sein, die oft eine kostenlose Erstberatung durchführt oder die sagt, wir können auch für wenig Geld zum Beispiel hier einen Anwalt beauftragen. Oder manchmal ist es auch so, dass die Verbraucherzentrale schon längst Bescheid weiß und sagt, okay, du bist jetzt hier der 50. Nutzer, der sich genau zu dieser Sache bei uns beschwert und wir gehen jetzt hier wirklich mal mit einer Abmahnung oder mit einer Unterlassungsklage hier gegen den Provider vor. Wie gesagt, da müssen wirklich dann die Rechtsexperten ran. Da können wir als Redakteure dann letztendlich nichts mehr machen. Aber in den meisten Fällen, die uns bekannt sind, ist es so, dass wenn wirklich über mehrere Wochen oder Monate der Netzbetreiber seine Leistungen nicht erfüllt, dann ist es eigentlich meistens relativ eindeutig, dass der Verbraucher aus dem Vertrag rauskommt, auch vorzeitig.
Okay, und ich bin jetzt einfach davon aus, ich bin zum Beispiel irgendwie selbstständig, ich muss einfach Zugriff aufs Internet erhalten und die Hotline, da ist irgendwie, geht niemand dran und so weiter, dann will ich mir einfach ich will mir einen Ersatz holen in dem Moment, ja, ich möchte dann halt hingehen und möchte mir vielleicht irgendwie ein Wifi einrichten, eine schöne Datenflat reinknallen und muss dafür letztendlich ja sozusagen jetzt die Kosten tragen in erster Linie erstmal, die Mehrkosten. Ich zahle sozusagen meinen ganz normalen DSL-Anschluss beispielsweise und hol mir sozusagen eine Alternative und muss die ja sozusagen erstmal selbstständig bezahlen. Kann ich das denn irgendwie schauen, dass ich das in Rechnung stelle, obwohl ich das nicht im Vorfeld abgesprochen habe, weil ich ja nicht konnte. Ich brauchte sofort wieder Internet. Ich konnte nicht erst abwarten, bis die Hotline irgendwie mir das Go gegeben hat.
Ja, wenn du von Selbstständigen oder überhaupt von Gewerbetreibenden sprichst, dann gelten eben gewisse Verbraucherrechte, die eben hauptsächlich für private Verbraucher gelten, die gelten dann nicht unbedingt. Auch hier ist es so, dass Unternehmen sich dann eben entweder über den Anwalt oder wenn sie sich selber auch vertreten können, können sie das auch, sage ich mal, so probieren. Aber ich würde da immer empfehlen, dann gleich zum Anwalt zu gehen. Viele Firmen haben ja auch einen Hausjuristen, sage ich mal, der für sowas dann zuständig ist. Also bei Gewerbetreibenden würde ich das empfehlen, dann solche Sachen immer gleich über den offiziellen anwaltlichen Weg zu regeln. Da ist es meistens auch so, dass die Provider dann, wenn das, sage ich mal, Kosten sind, die im niedrigen zwei- bis dreistelligen Bereich liegen, dass die da dann kulant sind und sagen, okay, wir lassen es hier nicht auf den Gerichtsprozess ankommen. Aber auch da ist es so, dass jeder Einzelfall ganz unterschiedlich ausgehen kann. Aber wie gesagt, wir bei Teltarif, wir betreuen ja hauptsächlich private Verbraucher und kümmern uns um die Anliegen und schauen, ob wir da vielleicht auch mal helfend eingreifen können über den Leserservice zum Beispiel.
Genau, dazu wollte ich jetzt vielleicht auch nochmal kommen. Also wir haben ja Teltarif sozusagen eine Art Leserservice, wenn ich das so nennen kann, oder? Ist richtig. Und du kannst mir kurz umschreiben, worum geht's da ganz genau, beziehungsweise wie kann ich jetzt da als Leser vielleicht von profitieren?
Man hat jederzeit die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben an podcast@teltarif.de oder auch info@teltarif.de, kann sein Anliegen schildern. Es gibt grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass wir helfen von Teltarif. Manchmal gibt es auch, sage ich mal, so viele Anfragen, dass wir leider nicht jedem Verbraucher helfen können. In den meisten Fällen funktioniert das so, wenn es Probleme gibt, stellen wir zuerst mal einen Kontakt her zu dem Provider oder Netzbetreiber, den es betrifft. Und das ist in vielen Fällen schon die Lösung. Denn die Provider oder Netzbetreiber wissen dann, okay, hier meldet sich nicht ein privater Verbraucher, sondern hier meldet sich das Telekommunikationsmagazin teltarif.de. Und dann wissen die schon, okay, wenn die sich melden, kann das natürlich auch sein, dass es da vielleicht kritische Berichterstattung gibt über das, was hier gerade passiert. Ist eigentlich traurig, sage ich mal, denn eigentlich würde ich persönlich erwarten, dass jeder Verbraucher, der sich direkt an seinen Provider oder seinen Netzbetreiber wendet, dass der genau den gleichen guten Service bekommt, als wie wenn wir von Teltarif uns da melden. Manchmal ist es leider so, dass die Sachen dann deutlich schneller gehen, leider aber auch nicht immer. Also in den meisten Fällen reicht es, dass wir einen Kontakt herstellen, dass wir sagen, okay, wir geben manchmal auch die Kundendaten weiter. Dazu muss natürlich der Kunde sein Einverständnis erklären. Wir geben grundsätzlich nie irgendwelche Kundendaten oder Problembeschreibungen weiter, ohne dass der Kunde, also der Leser von Teltarif, der Kunde bei seinem Provider ist, da vorher ausdrücklich zugestimmt hat. Und meistens funktioniert das dann so, dass eben der Provider intern nachschaut, okay, was ist das Problem? Und meistens kann das dann relativ unbürokratisch gelöst werden. Also, dass zum Beispiel der fehlende Rechnungsbetrag erstattet wird. Oder es gibt ja auch den Fall, dass vielleicht der Kunde zu einem Teil auch mal selber mit dran schuld ist, weil er sich vorher nicht richtig erkundigt hat. Dann können die beiden zum Beispiel einen Kompromiss aushandeln und sagen, okay, wir erstatten einen Teil und einen anderen Teil muss der Leser oder Kunde dann vielleicht als Lehrgeld für sich verbuchen und sagen, okay, das nächste Mal erkundige ich mich besser. Aber wir ermutigen da grundsätzlich auch die Provider dazu, da eher sich kulant zu verhalten, weil ein Kunde, den sie behalten und der zufrieden ist, der ist natürlich für das Unternehmen sehr viel mehr wert als ein Kunde, der halt schlecht behandelt wurde und der sich dann irgendwann auch abwendet von seinem Provider.
Aus deiner Sicht jetzt vielleicht so einen überraschenden Moment mal beschreiben, also du hattest ja sicher auch schon Leserfall, wo du gedacht hast, okay, das könnte knifflig werden und dann kam es trotzdem zu einer richtig guten Lösung, wo du gedacht hast, okay, wow, und hatte ich so nicht erwartet an der Stelle. Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Fälle nennen, wo du da so wirklich so einen überraschenden Moment hattest?
Also ganz, ganz konkret berichten wir zum Beispiel über einen Fall, wo wir eine Kundin von Kongstar hatten, die einen DSL-Vertrag dort hatte. Und die zufrieden war mit Kongstar, die wollte weiterhin bei Kongstar bleiben und wollte zu VDSL wechseln. Und dieser Wechsel wurde ihr allerdings sehr schwer gemacht. Zuerst hieß es, sie könne gar nicht wechseln, obwohl VDSL eigentlich an ihrem Anschluss und auch an ihrem Standort verfügbar ist. Dann hieß es, ja, vielleicht kann sie doch wechseln, aber sie verliert dann ihre Festnetznummer und lauter solche Sachen, die auch für uns als Telekommunikationsredakteure jetzt nicht nachvollziehbar waren. Das war ein Fall, wo wir uns dann eingeschaltet haben, wo wir dann wirklich das auch durchziehen konnten, sozusagen, dass die Kundin zu VDSL wechseln kann und dass sie eben ihre Nummer weiterhin behandeln kann. Das ist zum Beispiel so ein Fall. Was wir zum Beispiel auch ganz oft haben, ist, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, das Problem der Drittanbieterrechnungen. Also das ist ganz selten mal, dass die Leser oder die Kunden da wirklich selber dran schuld sind, dass sie auf irgendeinen falschen Link zum Beispiel getippt haben und sie haben sich dann so eine Abo-Falle eingefangen, wo dann monatlich von irgendeinem Klingelton-Anbieter, der seinen Firmensitz auf den Fidschi-Inseln hat oder sonst irgendwo im Ausland, wo er schwer greifbar ist, der dann irgendwie Geld abbucht. Hier gibt es eine ganz klare Rechtsprechung. Für das Eintreiben dieser Rechnungen und auch für Reklamationen ist der Provider zuständig und nicht der Drittanbieter. Das ist eine Sache, die von den Providern ganz oft missachtet wird. Also oft legt eben der Kunde dann bei seinem Provider Widerspruch ein und sagt, hier, dieses Abonnement, was ich da habe, das habe ich niemals bestellt. Ich kann das auch beweisen. Es gibt niemals eine Unterschrift oder eine Bestätigung von mir, dass ich das bestellt habe. Bitte nehmt das raus. Und dann sagt ganz oft zum Beispiel der Provider oder Netzbetreiber so, ja, wir sind dafür nicht zuständig, wir sind nur der Rechnungseintreiber sozusagen, bitte wende dich direkt an den Anbieter. Hier ist die E-Mail-Adresse und die Postadresse von dem Anbieter auf den Fidschi-Inseln. Da fühlt man sich natürlich als Kunde auf gut Deutsch gesagt ziemlich veräppelt. Und es ist auch nicht wahr, denn, wie gesagt, laut deutscher Rechtsprechung ist dafür der Provider verantwortlich, diese Reklamation anzunehmen. Und er darf dann auch keine weiteren Kosten abbuchen für Drittanbieter. Wir empfehlen sowieso grundsätzlich jedem Mobilfunkkunden, der solche Dienste nicht benutzen will, also der zum Beispiel auch keine Parktickets über das Handy kaufen will oder keine Tickets für den öffentlichen Nahverkehr.
Oder kein Voting by TV-Abstimmung.
Genau, solche Sachen. Also wer sagt, er will sowas sowieso nicht nutzen, der sollte präventiv auf jeden Fall bei seinem Provider eine sogenannte Drittanbietersperre einrichten. Das heißt, das Mobilfunkkonto wird für die Abbuchung von solchen Diensten grundsätzlich gesperrt. Das müssen die Mobilfunkanbieter kostenlos einrichten. Die dürfen dafür auch keine Gebühren verlangen. Und dann entstehen solche Abo-Fallen auch gar nicht erst.
Puh, Alex, vielen lieben Dank schon mal für diesen Rundumschlag durch den Leserservice Hoteltarif.de, was du schon an Fällen miterlebt hast. Und ich denke, da war für den einen oder anderen sicher was dabei oder wo sich wiedererkannt hat, kenne ich ähnliches Problem oder ähnliche Problemstellungen, hatte ich schon mal von gehört, vielleicht auch im Bekanntenkreis und so weiter. Würde uns einfach interessieren, wenn ihr uns da ein bisschen Input gebt, ob ihr sowas auch schon mal hattet, wie ich schon vorher angesprochen hatte, podcast@teltarif.de, die E-Mail-Adresse dafür. Und ja, der Alex, der macht da sicher weiter, wird sicher weiterhin den Leseservice betreuen und einige spannende Fälle wird es sicher auch 2017 geben, denke ich mal. Da freuen wir uns auch sehr. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen und da hört man sich wieder und hoffentlich auch bald mal wieder mit Alex. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.